Also der berühmte Schluss auf Arbeit hat bei Marx so mehr oder weniger den Status, was soll's denn sonst sein? Alle anderen Eigenschaften der Waren fallen in die Gebrauchswertseite. Das Gewicht, der Geruch, ob man es beißen kann oder ob es zu hart ist, ob es Musik abspielt oder ob man damit sägen kann. All die Eigenschaften fallen in die Seite des Gebrauchswerts. Ja, was bleibt den Waren an Gemeinsamem, wenn alles das, was mit ihrer natürlichen Beschaffenheit verbunden ist, nicht das Gemeinsame sein kann? Denn darin sind sie ja unterschiedlich. Und getauscht wird immer Unterschiedliches, das ist auch wichtig. Es ist sinnlos, dasselbe zu tauschen. Ja, ich gebe dir eine Mark, du gibst mir eine Mark, ja, wofür war das gut? Ich gebe dir Stiefelwichse, du gibst mir Stiefelwichse, na höchstens, wenn die Farbe sich unterscheidet, ist es noch reizvoll. Und da merkt man, dann ist aber der Unterschied der Grund des Tauschs, nicht die Gleichheit. Was ist dann also gleich im Unterschied? Nur der Umstand, dass es Arbeitsprodukte sind. Und es ist ja auch gar kein Wunder, die ganzen Dinge, von denen die Gesellschaft lebt, das Ganze, was die Ökonomie ausmacht, sind Arbeitsprodukte. Und da kommt die Volkswirtschaftslehre und sagt, ja, aber, ach nein, das muss ich später erzählen. Das lasse ich erstmal weg. Die Arbeit, die da die Substanz des Werts bildet, der Umstand, dass die getauschten Dinge Arbeitsprodukte sind, dieser Umstand schließt ein, dass gar nicht die individuelle Arbeit, also das ist jetzt wieder wichtig, nicht die wirkliche Arbeit des Individuums diese Substanz der Warenwerte bildet. Also nicht, wie lang ich und du und Josef und Maria gebraucht haben, um irgendwas zu machen, sondern wie viel halt gesellschaftlich durchschnittlich notwendig ist, um irgendwas herzustellen. Das ist dieses nächste Zitat. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Naja, da kann ich jetzt das reinbringen, was ich vorhin sagen wollte. Und dann kommt die Volkswirtschaftslehre und sagt, es hat ja Zeit gegeben, da haben die bürgerlichen Ökonomen, die VWLer, sich ein bisschen mit Marx befasst. Und nicht nur mit Marx, sondern auch mit Marx und Ricardo und Smith, das waren die Klassiker der politischen Ökonomie. Und die ganze moderne Volkswirtschaftslehre lebt eigentlich von einer Absetzung von denen. Und im Wesentlichen lebt sie von der Absetzung von der Arbeitswertgeschichte. Also von dem Satz, die Arbeit ist die Substanz der Werte. Und da gab es dann im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Theoretikern, die haben lauter so Kritiken erfunden dazu. Und die Kritiken haben damals oft geheißen, selten werden die Waren genau zu den inkorporierten Arbeitszeiten getauscht. Und da meinen die, das sagen sie ja Kritik an dem alten kommunistischen Theoretiker da. Jetzt hat der doch gesagt, es ist gar nicht die individuelle Arbeitszeit, die wirkliche, die man in Stunden dann auch nachzählen kann, sondern es ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, die gilt. Insofern ist es nicht ein Widerspruch gegen die Theorie, sondern eine notwendige Konsequenz, dass die Austauschrelation der Waren nicht der wirklichen individuellen Arbeitszeit entspricht, nicht der, die ein Individuum da echt reingesteckt hat, sondern umgekehrt, wie viel gesellschaftlich gültige Arbeit ein Individuum mit seiner Anstrengung vergegenständlicht hat, das kriegt das Individuum mitgeteilt an den Preisen, die seine Waren erzielen. Insofern ist das Argument, man kann es gar nicht messen. Es ist ein Schwachsinnsargument. Marx ist der Erklärer dessen, dass in dieser Gesellschaft, in dieser Ökonomie sowieso nichts zu messen ist. Überhaupt die Vorstellung, und so geht die Volkswirtschaftslehre an das ran, kann denn der Marx die Preise prognostizieren? Lustiger Witz, die VWLer sagen, wir können es nicht. Aber wenn sich einer findet, der es kann, ziehen wir den Hut. Jetzt messen Sie den Marx dran, ob er es kann. Sagen Sie, okay, der tut so, wie wenn er es könnte. Nämlich, er sagt, ich muss die Arbeitsstunden zählen und dann weiß ich, was der richtige Preis einer Sache, einer Ware ist. Und jetzt kommt der kritische VWLer und sagt, das rechne ich jetzt mal nach. Und was kriegt er raus? Pah, heute kosten die Kartoffeln so viel, morgen kosten sie so viel. Auf diesem Markt kosten sie so viel, auf jenem kosten sie was anders. Er kriegt raus, der Vergleich der wirklichen Arbeitszeit der wirklichen Individuen und der Preise geht oft nicht gut auf. Und das halten die für eine Widerlegung und nicht für die Konsequenz der Auskunft. Aber warum? Weil sie so entschlossen sind, den Marx für einen der ihren zu halten, die den Kapitalismus als rationales Austauschverhältnis oder als rationale Weise der Reichtumsproduktion berechnen wollen und es selber nicht hinkriegen. Und den Marx damit kritisieren, dass sie sagen, du kannst es auch nicht berechnen. Der wollte es aber gar nicht berechnen. Der wollte sagen, was da passiert. Und da finde ich diesen Brief an Kugelmann, der jetzt das nächste Zitat ist, der ja nun wirklich nicht aus dem Kapital ist, sondern wo der Marx selber sich mit diesen Einwänden auseinandersetzt und wo der selber in seiner Zeit schon eigentlich sich kommentierend zu seiner damaligen Erklärung, also zu seinen ersten Sätzen des Kapital, sich stellt. Er sagt, die Welt, natürlich der Ökonomin, tritt an ihn ran und sagt, beweise deinen Wertbegriff. Ja, oder jetzt, überprüfe empirisch, demonstriere, dass deine Behauptung, die Arbeitszeiten sind die Substanz der Werte, dass sich das auch durch Nachrechnen, dass sich deine These durch Nachrechnen zur Prognose von Preisen verwenden lässt. Und da sagt er, die haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Wenn sie verlangen, dass der Wert und seine Substanz, gesellschaftlich notwendige Arbeit, dass der bewiesen werden müsste. Und da kommt jetzt folgende Überlegung. Also erst kommt die Polemik. Das Geschwätz über die Notwendigkeit, den Wertbegriff zu beweisen, beruht nur auf vollständigster Unwissenheit, sowohl über die Sache, um die es sich handelt, als die Methode der Wissenschaft. Dass jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für ein paar Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Ebenso weiß es, dass die den verschiedenen Bedürfnismassen entsprechenden Massen von Produkten verschiedene und quantitativ bestimmte Massen der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erheischen. Dass diese Notwendigkeit der Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in bestimmten Proportionen durchaus nicht durch die bestimmte Form der gesellschaftlichen Produktion aufgehoben, sondern nur ihre Erscheinungsweise ändern kann, ist self-evident. Und die Form, worin sich diese proportionale Verteilung der Arbeit durchsetzt, in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht, ist eben der Tauschwert dieser Produkte. Nochmal, meldet euch, wenn ihr es nicht versteht. Meldet euch auch, wenn ihr meint, ihr hört was, was verkehrt ist. Der Marx geht hier ganz andersrum ran. Der sagt, in jeder Gesellschaft und sogar im mittelalterlichen Bauernhof gibt es viele Bedürfnisse und die brauchen viele verschiedene Arbeiten. Da müssen Schuhe gemacht werden, da muss Getreide angebaut und dann muss Getreide getroschen werden und dann muss Brot gebacken werden. Und da müssen Häuser gebaut werden und U-Bahnen und Handys zermontiert und so weiter und so weiter. Und in jeder Gesellschaft braucht es für die verschiedenen Bedürfnisse eine Verteilung der Arbeit auf diese verschiedenen gebrauchten Produkte. Das muss sowohl qualitativ, die verschiedenen Bedürfnisse müssen alle bedacht sein, wie quantitativ. Wie viel Arbeit muss denn aufs Getreide verwendet werden? Wie viel Arbeit darf denn auf Handys verwendet werden? Das muss alles entschieden sein und wird immer irgendwie entschieden. In jeder Gesellschaft gibt es eine Proportionalität der konkreten Arbeiten. In einer Planwirtschaft ist es ein Plan. Da wird gesagt, wie viel Arbeit man für den Stahl ausgeben muss und wie viel man für die Walzwerke, wie viel Arbeitszeit man für die Walzwerke aufwendet und wie viel Arbeitszeit für die Autos, die dann rauskommen und so weiter. Im mittelalterlichen Bauernhof, da hat der Bauer gewusst, dass er sich einteilen muss zwischen Füttern und Säen und Ernten und Dreschen und so weiter. Er hat gewusst, dass er nicht seine ganze Arbeitszeit aufs Ernten verwenden kann. Er muss auch säen. Dass er nicht seine ganze Arbeitszeit aufs Dreschen verwenden kann. Die Kühe müssen gemolken werden. Und so weiter. Man muss die Arbeit aufteilen. Und das passiert auch in unserer Gesellschaft. Aber in einer Gesellschaft, in der es keinen Gesamtwillen gibt, in der es also auch gar keinen gesamten Plan gibt, in der es keine absichtsvolle Verteilung der Arbeiten auf die verschiedenen Zweige gibt, sondern worin sich der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht. Wo also lauter Privateigentümer für den Markt produzieren, da setzt sich die notwendige Proportionalität der Arbeiten wie durch? Sie setzt sich dadurch durch, dass man am Markt merkt, wie viel man für sein Produkt kriegen kann. Und wenn man für sein Produkt nichts mehr kriegt, dann muss man was anders anbieten, sonst kriegt man gar nichts. Und wenn man für sein Produkt sehr wenig kriegt, dann muss man schauen, dass man den Beruf wechselt. Und auf diese Weise stellt sich in der Privatwirtschaft, also in der Wirtschaft von Privatproduzenten, die Proportionalität der Arbeitsmassen, wie es da heißt, durch. In dem, wie viel man dafür kriegt, in dem, wie sehr die Gesellschaft, ist gleich der Markt, ist gleich die Gesamtheit der Kunden, wie sehr sie eine Arbeitsanstrengung als gesellschaftlich notwendige Arbeit gelten lassen, indem sie nämlich an Gegenwert hingeben. Daran entscheidet sich, ob überhaupt und wie viel notwendige, gesellschaftlich notwendige Arbeit das Individuum verrichtet hat. Mal ein paar Besonderheiten, die aus diesen ersten Auskünften schon folgen. Erstens, die Arbeitsteilung. Ja, diese Gesellschaft ist arbeitsteilig. In dieser Gesellschaft werden die Arbeitsprodukte hervorgebracht mit Rechnung auf ein gesellschaftliches Bedürfnis. Es ist gesellschaftliche Produktion. Es ist nicht wie der Einsiedler oder der Robinson Crusoes Freitag oder Crusoe mit Freitag, die auf ihrer Insel alles selber machen müssen. Sondern es ist gesellschaftliche Produktion. Jede Produktion ist berechnet auf gesellschaftlichen Bedarf. Es gibt den Subsistenzbauern so gut wie nicht mehr, der selber verfrisst, was er produziert. Jeder produziert für andere. Meldung, ja? Meldung? Nee. Okay. Gesellschaftliche Produktion. Arbeitsteilige Produktion, aber eigentlich gibt es keine Teilung der Arbeit. In dieser Gesellschaft wird arbeitsteilig produziert, aber die Arbeit teilt man sich nicht. Jeder muss sehen, wie er mit seiner Anstrengung dem Markt seine Aufwartung macht und schauen, wie weit er dabei kommt. Jeder produziert für die Gesellschaft, aber ob er für die Gesellschaft produziert, erfährt er erst im Nachhinein am Markt, ob nämlich die Gesellschaft seine Anstrengung als gesellschaftlich notwendige Arbeit honoriert. Da merkt man schon, in dieser Gesellschaft kriegt auch niemand seine Arbeit entgolten. sondern das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf, wie viel man dafür kriegen kann für das Seine. Das ist kein System der Gerechtigkeit, jeder kriegt raus, was er reinsteckt. Sondern jeder muss sehen, wie er möglichst viel rauszieht mit dem, was er reinsteckt. Und das in der Regel, und das auf Kosten des anderen, der ihm das ja geben muss. Zweitens, welche Rolle spielt das Bedürfnis in dieser Gesellschaft? Es ist ganz klar, es wird für gesellschaftlichen Bedarf produziert. Aber nicht, um ihn zu befriedigen, sondern um ihn auszunutzen. Die Bedürfnisse der anderen sind sozusagen ihre Schwäche. Jeder Produzent ist bemüht, mit dem, was er anzubieten hat, die Angewiesenheit der anderen auf seine Leistung auszunutzen und den anderen so viel abzunehmen, wie er nur abnehmen kann. Das Bedürfnis ist nicht der Zweck der Produktion, sondern das Bedürfnis ist das Mittel des Erwerbs. Es wird für gesellschaftlichen Bedarf produziert, für das, was andere brauchen, aber nicht, damit die anderen was haben, sondern damit man deren Bedarf für sich ausnutzt. Das hat dann auch die Bedeutung, das Bedürfnis gilt so viel, wie es zahlungsfähig ist. Das Bedürfnis der Menschen gilt so viel, wie es die Eigentümeransprüche des Produzenten befriedigen kann. Bedürfnisse, die nicht zahlen können, gelten in der Gesellschaft nichts. Leute, die kein Geld haben, deren Bedürfnis ist keine ökonomische Größe. Die hungern halt oder lungern halt irgendwo rum. Das weiß übrigens auch jeder. Jeder kann die Geschichte erzählen, dass die Pharmaindustrie kein Interesse hat, Medikamente für die dritte Welt zu entwickeln, weil da die Zahlungsfähigkeit so schlecht ist. Weil es sich nicht lohnt, für die Medikamente herzustellen. Das ist die Rolle, die das Bedürfnis hier spielt. Es wird für gesellschaftlichen Bedarf produziert, aber nicht um ihn zu befriedigen, sondern um ihn auszunutzen. Und das ist der Grund dafür, dass in dieser Gesellschaft auf der einen Seite, wenn er mit Geld versehen ist, jeder Spleen bedient wird. Für jeden Unsinn gibt es Artikel. Und die größte Not wird nicht befriedigt, wenn sie nicht mit Geld ausgestattet ist. Deswegen ist in dieser Gesellschaft auch eine vernünftige Reihenfolge des Produzierens unmöglich. So die einfachen Prinzipien, das Wichtigste zuerst, gibt es hier nicht. So nach dem Muster, erst die Lebensnotwendigkeiten, dann der Luxus. Die Segelboote, wenn freie Zeit übrig ist. Ganz einfaches Prinzip, gibt es in dieser Gesellschaft, ist es nicht zu haben. In dieser Gesellschaft gibt es auf der einen Seite jede Menge Segelboote, für die sie zahlen können, und auf der anderen Seite nicht genug zum Fressen, für die kein Geld haben. Drittens, die dritte Eigentümlichkeit. Worauf zielt eigentlich, habe ich jetzt im Blick, ja.
Ich habe nur, also das mit dem Bedürfnis, wie das hier vorkommt, das habe ich verstanden, aber wie hast du das jetzt aus dem vorliegenden Zitat entnommen, den du übergegangen bist?
Naja, ich habe mich eigentlich jetzt bloß an die eine Formulierung, in der die Arbeitsteilung, ja, also eigentlich der Schluss dieses Briefs an Kugelmann. Die Form, worin sich diese proportionale Verteilung der Arbeit durchsetzt, in einem Gesellschaftszustand, worin der Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeit sich als Privataustausch der individuellen Arbeitsprodukte geltend macht. Das ist der Punkt. Und es ist eigentlich bloß ein anderer Ausdruck für die Produkte sind Waren. Was heißt das? Ja, sie werden für den Markt produziert. Was heißt das? Sie werden produziert, um verkauft und gekauft zu werden. Das heißt, sie werden produziert für das Bedürfnis anderer. Aber nicht, damit das Bedürfnis zum Zug kommt, sondern damit der Verkäufer Geld einnimmt. Also der Produzent Geld verdient. Wert aneignet. Da wollte ich jetzt gleich dazu kommen. Ich habe ja schon gerade davon geredet, der vom vom Produzenten aus ist der Zweck seiner Produktion nicht der Gebrauchswert. Der ist das Mittel. Die nützlichen Eigenschaften dessen, was hervorgebracht wird, sind das Instrument, um Tauschwert zu produzieren und Tauschwert in die Finger zu kriegen. Eigentlich sind die Produzenten von Waren welche, denen ist nichts wichtiger, als den Gebrauchswert loszuwerden. Die nützliche Seite interessiert ihn bloß als Mittel, damit andere sie nehmen. Die ist ihm wurscht. Was will er eigentlich? Er will Wert. Er will den Tauschwert seiner Ware realisieren. Er will den Tauschwert kriegen, indem er das konkrete nützliche Ding weggibt und Geld dafür einnimmt. Ob und wie gut ihm das gelingt, da habe ich vorhin schon drüber geredet, das ist sein persönliches Risiko. Denn in dieser Gesellschaft gibt es keinen Plan. Er tritt in Konkurrenz mit anderen Anbietern und muss sehen, ob die Gesellschaft seine Arbeit, die Kunden seine Arbeit als Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, als notwendige Arbeit in dieser Gesellschaft anerkennen, indem sie Geld dafür hinlegen. Also da nochmal die Erinnerung, die Vorstellung, einer kriegt seine Arbeit entgolten, ist völliger Unsinn. Die Arbeit ist das Mittel, mit dem man in die Konkurrenz eintritt. Oder das Arbeitsprodukt ist das Mittel, mit dem man in die Konkurrenz eintritt. Man kriegt nicht die Arbeit entgolten, sondern man schaut, wie weit man beim Konkurrieren mit seinem Arbeitsprodukt kommt. Das ist was sehr viel anderes, als man kriegt die Arbeit entgolten. Aber was hat man dann, wenn man die Ware verkauft hat? Wenn also der Produktionszweck erreicht worden ist, man hat Geld, Wert. Was ist das jetzt eigentlich? Jeder weiß, Geld kann man nicht essen. Ja, gibt es ja auch manchmal als die Volkswirtschaftslehre, die dreht es wieder vollkommen um und sagt, der Geldschleier liegt über der Ökonomie. Man meint, Geld wäre auch schon was. Dabei ist der Witz an der kapitalistischen Produktionsweise. Also die denken, Geld, um das geht es doch nicht. Geld ist das Tauschmittel, man gibt die Ware weg, kriegt Geld und na wozu? Natürlich, damit man sich wieder eine andere Ware kauft. Letzten Endes ist Geld bloß eine komplizierte Form von Tausch. Von Tausch, von Gebrauchswert gegen Gebrauchswert. Da sind wir wieder bei, am Schluss ist der ganze Laden fürs Bedürfnis da. Tatsächlich ist in Geld ein ganz neuer Zweck in der Welt. Der Reichtum dieser Gesellschaft, der in Warenform besteht, geht eben nicht auf in den nützlichen Dingen, sondern geht auf in der Verfügungsmacht über die Welt der nützlichen Dinge. Zugriffsmacht auf das Eigentum anderer ist der eigentliche Produktionszweck. Gesellschaftliche Privatmacht aneignen, mit der man über das, was anderen gehört, gebietet. Verfügen kann, sich zugänglich machen kann. Und damit ist jetzt schon eine Menge gesagt. Reichtum in dieser Gesellschaft ist gar nicht der vernünftige Reichtum, die nützlichen Dinge, sondern Reichtum in dieser Gesellschaft ist die Macht über den Reichtum und über die Dienste anderer. Man kann das immer wieder zurück übersetzen und dann kauft man sich, wieder Wurst und Brot dafür. Bloß, wenn man erstmal weiß, Verfügungsmacht über gesellschaftlichen Reichtum, das ist ein ganz anderer Zweck als Wurst und Brot. Das ist ein Zweck, der ist im Prinzip maßlos. Und wenn man dann jetzt mal wieder vom Kapital und dem Buch wegschaut in die wirkliche Welt und hört, dass Reichtum in unserer Gesellschaft auch für jeden bekanntermaßen heißt, das sind die Leute, die viel Geld haben. Und viel Geld haben heißt dann nicht, sich noch mehr Wurst und Brot kaufen können, sondern die nicht 1 Million, sondern 10 und 100 Millionen und 1000 Millionen haben. Diese Verfügungsmacht übersetzt sich nie mehr rückwärts in Konsumartikel. Der Reichtum, der bei uns akkumuliert wird, ist nicht Mittel des Konsums. sondern der ist ein ganzer Zweck für sich, nämlich die Akkumulation gesellschaftlicher Privatmacht. Und das steckt schon in der Ware drin, insofern eben als der Reichtum dieser Gesellschaft im Gebrauchswert nicht aufgeht, sondern eine gesellschaftliche Form hat, die gerade vom Gebrauchswert abstrahiert.